Ja, ich möchte mich ja auch ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ja, was war die Kulturrevolution überhaupt? Das ist eine Frage, die man jetzt eigentlich erst so, sagen wir mal, letzten 5 Jahren anfängt, ja richtig im Detail erforschen zu können, mit ja, Zeitzeugeninterviews in China und auch mit ja harter Archivarbeit wird dann auch jetzt lokal Geschichte der Kulturrevolution geschrieben. Und die große Frage, die dahinter steht, wurde ja schon angesprochen: Was fanden eigentlich viele Leute am Maoismus so toll, auch auf allen Kontinenten? Und was ist eigentlich in China passiert? Und da ist eine große Diskrepanz zwischen einmal den ja Projektionen auf China, außerhalb Chinas, und dem, was in China auch selbst passiert ist. Und ich hoffe, das passt dann ganz gut zusammen, wenn ich vielleicht erst über China spreche und wir dann auch über Deutschland und Europa das näher ausführen. Ja, wichtig ist, den internationalen Kontext im Kopf zu behalten. Also die chinesische Revolution ist eigentlich Teil dieses globalen Dekolonialisierungsprozesses, der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt. Und es fängt an, Unabhängigkeit von Vietnam, Indonesiens, Indiens und so weiter. Und dann in den 60er Jahren in Afrika, Lateinamerika, Stichwort kubanische Revolution. Und was eigentlich ganz interessant ist, ist eigentlich dieses Zusammenfallen von einem vielen Bewegungen auf der ganzen Welt zu einem globalen Moment, ja, wo sich ganz unterschiedliche Akteure in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen auch aufeinander beziehen. Und diese Welle der Dekolonialisierung, die bis in die 70er Jahre anhält, fällt halt zusammen mit den Studentenrevolten in den USA, in Japan und auch in Westeuropa. Und das Ganze hat auch mit Generationen was zu tun. Also es ist in Europa die Nachkriegsgeneration, die anfängt zu revoltieren. Also die meisten Akteure sind entweder in den letzten Kriegsjahren geboren oder danach. Und in der Kulturrevolution in China ist es natürlich auch die Jugend, die dort auf die Bühne tritt. Und China ist also ein sehr junges Land, auch 1966, weil es ja auch einen Geburtenboom gegeben hat nach der Gründung der Volksrepublik China. Und die Generation, die sozusagen ja kurz nach der Revolution oder während der Revolution von 49 geboren ist, dann halt so in einem Alter von 16 Jahren sind, die dann als Rotgardisten dort als Massenbewegung auftreten. Es gibt einen ganz tollen Film von Chris Marker über die Linke in den 70er Jahren, der heißt auf Deutsch Rot liegt in der Luft. Und er stellt so ein bisschen die These auf, damals ging es in vielen Bewegungen um die sogenannte Revolution der Revolution. Zum Beispiel Lateinamerika fangen die Guerilla-Bewegungen an, den Führungsanspruch der etablierten kommunistischen Parteien in Frage zu stellen. Ja, Prominente zum Beispiel in Kuba, die dann argumentieren, ja, nur der Revolutionär, der jetzt mit der Waffe in die Berge geht und die Revolution wirklich macht, der hat da einen Anspruch, die Avantgarde der Bewegung zu sein und nicht dieser Parteiapparat, der da in der Hauptstadt sitzt und schon reformistisch geworden ist. Oder das hat man auch in Frankreich und Italien ganz stark, wo sich mit Bezug auf China dann so eine linkskommunistische Opposition in und um die etablierten kommunistischen Parteien herumbildet. Sehr bekannt damals die heutige Tageszeitung Il Manifesto, die dann mit Bezug auf die chinesische Kulturrevolution eine anti-autoritäre Kritik an der etablierten kommunistischen Partei entwickeln und dann wegen Linksabweichung dann auch aus der KP Italiens ausgeschlossen werden. Und China ist natürlich auch ein Beispiel dafür. Da haben sehr viele Sinologen sich sehr lange beschäftigt mit der Frage, wie konnte es sein, dass Mao Zedong als erfolgreicher Revolutionär, der der Gründervater dieses Staates ist, der Führer der Partei war, dann die Jugend und dann auch die Arbeiter zur Rebellion gegen diese Partei, die er selber mitgeschaffen hat, aufruft. Da haben wir auch diese Idee, die kommunistische Partei selber spielt keine avantgardistische Rolle mehr, ist bürokratisch, ja, verkorkst, im Altersgeschäft verfangen. Und die Idee ist, dass jetzt durch eine neue Revolution, durch eine neue Bewegung ja wieder eine ja, neue Generation einer revolutionären Avantgarde entsteht, die diese Sache weiterführen kann, aber auch, dass dadurch die Partei selber sich wieder neu aufstellt. Und das Ganze hatte natürlich überall einen sehr voluntaristischen Charakter, dann auch in Westeuropa, wo dann ja viele argumentiert haben, wir können jetzt nicht ewig warten, bis die Verhältnisse reif sind, sondern es muss jetzt eine radikale Minderheit hervortreten, die den Kampf aufnimmt und damit vielleicht dann wirklich sowas wie eine Massenbewegung auslösen kann. Und das ist vielleicht so ein ja roter Faden, der sich durch viele revolutionäre Bewegungen der 60er und 70er Jahre zieht, egal auf welchem Kontinent sie jetzt aufgetreten sind. Ja, was ist eigentlich in China selber passiert? Da gibt es einen Streit, wann die Kulturrevolution eigentlich zu Ende war, und ich gehöre auch der Fraktion an, die sagt, sie war eigentlich 1969 schon zu Ende, also zu dem Zeitpunkt, wo das mit dem Maoismus in Deutschland eigentlich erst dann richtig angefangen ist. Mao selber hat das ja so begründet, die Kulturrevolution ist eine neue Massenbewegung, die verhindern will, dass die Partei auf den revisionistischen Weg kommt, wie in der Sowjetunion, und dass die Massen, diese sogenannten Machthaber des kapitalistischen Weges innerhalb der Partei angreifen, und dass so eine Art ja Frischzellenkultur ist, die diesen auch bürokratischen Apparat halt in die Schranken weist. Und man hat in China die ersten zwei Jahre von 66 bis 69 dann einen Ausbruch von sehr vielen diversen sozialen Bewegungen, die nicht von der Partei gesteuert sind, sich zum Teil auch gegen die Partei richten. Da werde ich später noch genauer drauf eingehen. Und das ist aber 1968 vorbei. Dann wird das Chaos zu groß und die Armee greift ein, übernimmt die Macht. Dann gibt es Armeevertreter in den Universitäten, in den Fabriken, in den Regierungsbürokratien, die dann das Sagen haben. Und ab 1971 fangen dann auch die Chinesen an, unter Mao den Parteiapparat, der vorher weitgehend zerstört worden ist, wieder neu aufzubauen. Und da finde ich sehr diese Parallelität zu dem, was in Deutschland passiert ist, sehr interessant. Ja? Es wird ja immer gesagt, die wussten relativ wenig darüber, aber in Deutschland kann man den Maoismus auch in diese zwei Phasen einteilen. Also 67, 68 wird das so spielerisch provokativ angewendet, wo dann auch dann die Leute der Kommune 1 dann sich als Rotgardisten verkleiden oder Leute, um zu provozieren, dann bei Veranstaltungen aus dem kleinen roten Buch zitieren. Und ja, dann gibt es auch diesen Film von Hanun für Ruki, wenn Sie sich mal auf YouTube anschauen, die Worte des Vorsitzenden Maos, wo Holger Mainz, späteres Mitglied der Roten Armee-Fraktion, an der Kamera gestanden hat. Und da wird dann also das kleine rote Buch, die Seiten herausgerissen, zu einem Papierflieger gemacht und auf den persischen Schah dann geworfen. Also sehr noch humoristisch, ähnlich den Film, den wir heute nicht sehen können, von Godard, die Chinesin 1967, wo man dann denkt, so ganz ernst kann das der Godard doch wirklich nicht meinen, und an mancher Stelle muss man auch mal über die Absurditäten lachen. Und aber das wird dann halt schon dann ernster. Nach dem Scheitern der Studentenbewegung gibt es dann diese Parole vom Ende der antiautoritären Phase, wo dann verschiedene Akteure der 68er-Bewegung meinen, diese Spaßguerilla und die Wohngemeinschaften und Drogen und Sex und so weiter, das hat vielleicht jetzt nicht so viel gebracht. Man muss in Deutschland jetzt kommunistische Zirkel oder kommunistische Parteien aufbauen. Und die haben sich ja auch selber oft nicht als Maoisten bezeichnet, sondern als Marxisten-Leninisten, die sozusagen noch die wahre orthodoxe Lehre vertreten, im Unterschied zu den sogenannten Revisionisten in Osteuropa. Und das ist fast sozusagen parallel, wo die Chinesen versuchen, die Partei wieder aufzubauen, gibt es auch hier in Deutschland diese Parteiaufbauprojekte. Warum ist die Kulturrevolution in China so eskaliert? Weil man hatte ein Zusammenfallen von sozialen Bewegungen und Unmut in der Bevölkerung mit einem parteiinternen Machtkampf in der Elite. Ja? Und diese verschiedenen Fraktionen in der Elite versuchen auch jeweils die Bevölkerung für in ihrem Interesse zu mobilisieren. Und die Demobilisierung, über die ich noch sprechen werde, die ist eigentlich dauert Jahre und ist auch sehr, sehr gewalttätig. Ich will jetzt nicht zu sehr in die historischen Details gehen, was an der Kulturrevolution aber sehr interessant ist, dass Mao Zedong dafür jetzt keinen Blueprint hat, sondern je nach der Entwicklung der Bewegung und nach Entwicklung der Konflikte die Agenda dieser Revolution sich auch ständig ändert. Im Sommer 66 gründen Schüler und Studenten an Elitehochschulen in Peking die Roten Garden, die vor allen Dingen Lehrer angreifen und Kulturfunktionäre. Da waren oft federführend die Kinder von sehr hohen Parteifunktionären, die jetzt auch zeigen wollten, wie revolutionär sie waren. Und in dieser Phase gibt es auch dann vor allen Dingen diesen Terror gegen Lehrer. Also man spricht davon, ungefähr 1200 Lehrer sind von ihren eigenen Schülern totgeschlagen worden in Peking im Sommer 1966. Die Agenda ändert sich aber ziemlich schnell, weil dann auch andere Gruppen auf den Plan treten, die sich Rebellen nennen, wo auch mehr Leute teilnehmen, die nicht zur Parteielite gehören oder zu ihren Kindern, die dann anfangen, die Parteikader zu kritisieren. Und Mao vollzieht dann selber eine entscheidende Wende und sagt, der Hauptschlag der Kulturrevolution muss sich nicht gegen jetzt diese alten bürgerlichen Autoritäten richten, die sowieso eigentlich keine große Macht mehr haben, sondern sie muss sich gegen die Partei und diese Machthaber des kapitalistischen Weges selbst richten. Und nach diesem Schwenk werden also viele Rotgardisten der ersten Stunde, fallen dann in Ungnade und werden verfolgt. Und am Anfang sind das nur die Universitäten, aber dann fangen auch Arbeiter an, gegen den Parteiapparat zu rebellieren. Und die werden dann auch von Mao unterstützt. Und das war mit Sicherheit nicht geplant. In Shanghai kommt es dann dazu, dass diese Rebellengruppen die Stadtregierung stürzen. Und das führt wieder zu einer Erweiterung der Agenda. Es geht jetzt nicht mehr darum, nur noch einzelne Leute zu kritisieren, sondern es geht darum, in ganz China eigentlich den bestehenden Parteiapparat zu zerschlagen und durch neue Institutionen zu ersetzen. Am Anfang ist da diese Idee der Pariser Kommune sehr präsent von 1871, wo auch dann über direkte Wahlen und so weiter gesprochen wird. Das ist aber nur sehr kurz. Es wird in Shanghai eine Kommune gegründet, die Stadtregierung ersetzt. Mao verhindert dann aber, dass der Begriff Shanghai-Kommune in der Volkszeitung im Zentralorgan der Partei erscheint und unterstützt das nicht, weil ihm das sozusagen zu weit geht, weil er betont immer wieder, also die meisten Parteikader sind gut und man soll nicht die ganze Partei zerschlagen, sondern man braucht die Partei noch. Und das, was dann gefunden wird als neuer Staatsapparat, das sind diese Revolutionskomitees, die aus Vertretern der Rebellenbewegung bestehen, Soldaten und Parteikader, die also als gut und revolutionär eingesetzt werden. Und es dauert aber eigentlich fast 2 Jahre, bis sie in ganz China etabliert sind. Und in vielen Gegenden Chinas kommt es dann auch in dem Zuge zum Bürgerkrieg. Ja. Das kürzt sich vielleicht ein bisschen ab. Also ein sehr wichtiger Akteur ist auch die Armee, die am Anfang dann diesen linken Rebellengruppen, den Massenorganisationen helfen soll, die Macht zu ergreifen, weil diese Gruppen selber nicht stark genug sind. Aber es kommt dann in diesen neuen Organen häufig dann dazu, dass die dann von der Armee und nicht von den Massenorganisationen dominiert werden. Es gibt dann verschiedene Bewegungen in dieser Phase. Diese frühen Rotgardisten habe ich schon erwähnt. Dann die Rebellen, die also in allen Bereichen der Gesellschaft auftreten. Und es sind auch sehr viele Leute, die oft vorher in Kampagnen gelitten haben und verfolgt worden sind. Und jetzt die Kulturrevolution als ihre große Chance sehen, wieder rehabilitiert zu werden. Am Anfang ist es, können sich viele auch gar nicht vorstellen, was soll das jetzt eigentlich, dass da Jugendliche oder Arbeiter die Partei angreifen können? Und es bilden sich dann auch Massenorganisationen, die dann die Parteikomitees vor Ort verteidigen, die sogenannten Konservativen, die oft dann aus Parteimitgliedern und alten Arbeitern und so weiter bestehen. Aber diese Gruppe hat eigentlich keine Existenzgrundlage mehr, diese Strömung, als sich Mao offen auf die Seite der Rebellen steht. Weil es ist zwar das große Slogan der Rebellion und spontanen Massenbewegung, aber es gibt keine Gruppe, die sich nicht auf Mao berufen kann. Also alle müssen sich irgendwie auf Mao beziehen, um ihr Handeln zu legitimieren. Und man kann sagen, aus so ein bisschen aus Opposition heraus, aus dieser neuen Etablierung von neuen bürokratischen Machtstrukturen, entsteht dann auch eine ultralinke Strömung, die dann doch sehr stark an dieser Pariser Kommune-Idee anknüpfen. Vor allen Dingen in einer Provinz Hunan, da gibt es dann die Rebellenvereinigung mit 1 Million Mitgliedern, die dann Pamphlete herausgeben, die anders als Mao argumentieren, die sagen also, die ganze Partei ist korrupt und dieser bürokratische Apparat nicht mehr zu retten und es muss der Staatsapparat zerschlagen werden und durch Kommunen ersetzt werden. Die werden eine Zeit lang geduldet, aber dann so ab 1968 dann auch verfolgt und die meisten von den führenden Köpfen landen dann auch ziemlich schnell im Gefängnis. Dann 1967 kommt es an vielen Orten zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die aber dann auch eine Spaltung also zwischen den Rebellengruppen hervorruft, die eigentlich eine relativ ähnliche politische Agenda haben. Ja, ich denke da mal an Monty Python, ja, mit der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa. Sag nur noch mal kurz was zu diesen Massenorganisationen. Die konnten sich sozusagen selber gründen. Die haben ihre eigenen Zeitungen herausgegeben. Die Parteikomitees waren ja zusammengebrochen. Es gab keinen mehr, der Zensur ausüben konnte. Es konnte natürlich sein, dass zum Beispiel die andere Gruppe dann kommt und die Redaktionsräume besetzt und die anderen Mitglieder verprügelt oder so. Aber es war kein Apparat mehr, der dann noch zensieren konnte. Und diese Rebellen sind sich ziemlich uneins, ob sie jetzt an diesen neuen Machtergreifungen teilnehmen sollen oder nicht. Und einige Rebellengruppen bekommen dann also Posten in diesen Revolutionskomitees, andere werden aber sofort verfolgt und unterdrückt und kämpfen dann auch gegen diese neuen etablierten Strukturen. Und 1969 wird dann der Parteitag einberufen. Ein klares Zeichen, dass jetzt wieder eigentlich die Partei das Sagen haben soll und die Parteistrukturen wieder neu aufgebaut werden soll. Und dann verlieren eigentlich die Rebellen im ganzen Land, außer in Shanghai, dann die Macht. Ich finde es immer wichtig, mit Zeitzeugen zu reden, das jetzt nur mal so ein bisschen als Anekdote am Rande, nicht nur in Deutschland, sondern in China selber. Mache ich im Moment Interviews mit diesen Rebellen und nur um das mal zu sehen, die sind dann auch in ähnlichem Alter oder hier jünger als dann die Ex-Maoisten in Deutschland. Ein Herr, der sich als Mittelschüler den Rebellen angeschlossen hat, also es waren ja auch viele 15-, 16-Jährige. Hinten kann man es wahrscheinlich nicht so gut sehen, dann Universitätsabsolventen, Arbeiter. Dieser Arbeiter war sogar Delegierter am 9. Parteitag und hat dann also wie so ein religiöses Sakrileg dann das Gruppenfoto hier eingerollt, also mit den 1000 Delegierten, wo Mao dann in der Mitte gestanden hat. Und auf dem Dorf ist nicht so viel passiert, da war die Kulturrevolution relativ kurz, aber diese beiden Herren waren noch daran beteiligt, 1966 dann den Parteisekretär zu stürzen. Dann ist aber ziemlich schnell die Armee dann gekommen und die wurden dann auch verhaftet. Mao hat natürlich versucht, diese Rebellion zu nutzen, aber man hatte natürlich auch immer Angst, dass das Ganze außer Kontrolle gerät. Und die Regierung hat deswegen, die Zentralregierung, die ja noch bestand, und die Parteiführung versucht, Grenzen zu setzen. Und gut, jeder konnte irgendwie die Macht ergreifen, jetzt irgendwie das Regierungsgebäude stürmen oder an der Uni. Nur es war eigentlich nur dann legitim, wenn es auch von oben, von der Zentrale in Peking anerkannt worden ist. Und nur dann haben die anderen Fraktionen auch aufgegeben. Es ist auch am Anfang relativ klar, diese Rebellenorganisationen dürfen sich nur auf lokaler Ebene bilden und nicht auf nationaler Ebene, weil dann wären sie ja eine Konkurrenzorganisation zur Kommunistischen Partei gewesen. Und ja, man hatte auch ja diese Erfahrung der Hungersnot in den späten 50er Jahren und deswegen sollte jetzt nicht nochmal die Produktion zusammenbrechen. Und die Botschaft ist auch ziemlich klar, also ja, auch die Arbeiter sollen teilnehmen, aber die können jetzt nicht deswegen die ganze Produktion lahmlegen. In dieser Anfangsphase der Kulturrevolution hat der Staat das auch insofern unterstützt, dass die Jugendlichen im ganzen Land kostenlos die Züge benutzen konnten und die lokalen Behörden die Anweisung bekommen haben, die kostenlos unterzubringen. Und dann sind die halt im ganzen Land herumgereist und haben versucht, da halt auch ja sich an den Sturz der örtlichen Behörden zu beteiligen. Und ab Winter 66 versucht dann die Zentralregierung in Peking das auch zu unterbinden. Und es gab auch die Anweisung, ja, Gebäude, also weil Staatssicherheit darf nicht gestürmt werden. Da haben sich auch einige aber nicht dran gehalten und die sind auch dann zu sehr hohen Strafen verurteilt worden. Ja, wie kommt es jetzt aus dieser Situation dann raus zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen? Also in diesem Sommer in Peking 1966, wo es diese Gewalt gab, da haben halt die Rotgardisten dann meistens Leute mit ihrem Gürtel geschlagen oder mit Fäusten. Da gab es noch keine Waffen. Das Ganze ändert sich dann, als die Arbeiter an der Bewegung teilnehmen und in Fabriken dann ja zum Beispiel auch Rüstungsgüter produziert werden oder Chemikalien, wo sich dann auch anfangen, diese Gruppen zu bewaffnen. Und besonders schlimm war es in den Provinzen, die an Vietnam angegrenzt haben, weil da sind halt ziemlich viele Züge mit Waffen durchgegangen, die dann halt von den Rebellengruppen angehalten und geplündert worden sind. Und in der Stadt Chengdu in Sichuan zum Beispiel, da hatten die einzelnen Fraktionen dann auch Panzer, ja, oder leichte Artillerie. Und die Botschaft, die die Zentrale hatte, war eigentlich, ja, diese ganzen Massenorganisationen sollen sich vereinen, ja, und dann gemeinsam an diesen neuen Machtorganen teilnehmen. Das hat aber nicht funktioniert. Wir wissen ja, die Linke haben ja generell so eine Tendenz zur endlosen Spaltung, dass dann meist die Fraktion, die dann gerade dann der Macht war, halt die anderen verfolgt hat und die sich dagegen gewehrt haben. Die Armee sollte eigentlich die Linken bei der Machtergreifung unterstützen, aber die haben das oft gar nicht eingesehen, warum sie jetzt da diese Jugendlichen oder Arbeiter unterstützen sollen, die diese Partei so in Frage stellen. Und in einigen Gegenden ist es dann auch zu Massakern der Armee gegen Rebellengruppen gekommen. Das vielleicht nur noch mal eine Anekdote an Rande, wie wichtig auch immer die Bewertung durch die Zentrale ist. In der Provinz Qinghai hatte eine Rebellengruppe die örtliche Provinztageszeitung besetzt. Die Armee hat diese Besetzung gewaltsam beendet, 130 Tote. Jetzt war die Frage, wer hatte Recht, die Armee oder die Rebellen? Es wurden mehrere Untersuchungskommissionen dann dahin geschickt mit dem Ergebnis, die Rebellen hatten Recht und die Armee hat ein konterrevolutionäres Massaker durchgeführt. Diese über 130 Jugendlichen wurden dann als revolutionäre Märtyrer eingestuft und aus dem Märtyrerfriedhof beerdigt. Ja. Nach dem Tod von Mao und dem Machtantritt von Deng Xiaoping, was ist passiert? Die Partei hat ihr Urteil geändert. die Leute haben den Märtyrerstatus verloren und die ganzen, und wo alle Leichen oder Überreste wurden vom Märtyrerfriedhof wieder entfernt dann. Mao ist mit der Armee extrem unzufrieden, weil er ist der Meinung, die unterstützt nicht die Linke. Und dann in der Stadt Wuhan stellt 1967 im Sommer die Armee sogar eine Massenorganisation mit 1 Million Leute auf, die sich gegen die Rebellen richtet. Darauf schließt Mao zunächst, die Linke muss bewaffnet werden. Und dann gibt es ja seine Anweisung, bewaffnet die Linke, wo dann ganz viele von diesen Gruppen alle ja entweder Armeedepots plündern oder von bestimmten Armeefraktionen dann mit Waffen ausgerüstet werden. Und dann kommt es halt überall zu bewaffneten Kämpfen. Die arten so aus, dass Mao dann wieder eine Wende vollzieht und dann im Prinzip sich auf Seite der Armee stellt und auch führende Linke aus der Zentralregierung entfernt werden. Für die Akteure war nicht immer klar, ist jetzt Gewalt eigentlich legitim, gewollt oder nicht. Und es gab immer wieder Phasen, wo eigentlich die Gewaltausübung von oben ermuntert worden ist, dann wieder andere Phasen, wo es untersagt worden ist. Und das macht es natürlich für die Akteure schwierig. Und sie können sich oder ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wenn es erstmal bewaffnete Kämpfe gibt und Tote, dann setzen sich die Leute nicht so einfach an einem Tisch und machen dann das große Bündnis. Und ich habe auch Zeitzeugen interviewt aus einer Provinz. Das war dann immer so: Diese ganzen verfeindeten Fraktionen wurden nach Peking eingeladen. Dort ein halbes Jahr in einem Hotel praktisch eingesperrt. Sie haben dort die Schriften Mao Zedongs studiert und mussten am Ende ein Friedensabkommen unterzeichnen. Dann sind sie zurückgegangen in die Provinz, haben die bewaffneten Kämpfe weitergeführt. Ein Jahr später wieder nach Peking eingeladen worden, das Ganze nochmal und insgesamt dreimal. Bis dann also wirklich die Führung um Mao dann wirklich, kann man sagen, die Schnauze gestrichen voll hatte. Und dann war die Botschaft klar, also wer jetzt Anfang 1969 die Waffen immer noch nicht abgibt, der wird also als Konterrevolutionär behandelt und dementsprechend bestraft. Dann wurden auch dann exemplarisch also auch Leute hingerichtet, die noch nicht einsehen wollten, dass jetzt die sozusagen Zeit des bewaffneten Kampfes vorbei ist. Mao hatte das sicherlich nicht damit gerechnet, dass sein Aufruf zur Rebellion in der Gesellschaft auf solchen Widerhall stößt und solches Chaos verursacht. Und die Demobilisierung der Bewegung erwies sich dann doch als ziemlich langwierig und schwer. Und eine wichtige Maßnahme war so die Landverschickung der Mittelschüler, die Mittelschule abgeschlossen hatten. Das waren insgesamt während der Kulturrevolution 16 Millionen Leute. Offiziell wurde das damit gerechtfertigt, die sollen von den armen und unteren Mittelbauern lernen und helfen, das Land zu entwickeln. Ja, aber faktisch war es eine Zerschlagung der Rotgardisten und Rebellenbewegung. Dann wird auch 1968 eine Kampagne gestartet, wo also landesweit auch ganz viele Rebellenorganisationen dann aufgelöst werden und viele auch ins Gefängnis kommen. Und so 1969 werden eigentlich die Massenorganisationen dann komplett aufgelöst. Ja, was machte man mit den Studenten? Ja, da gab es dann zum Beispiel an der Elite-Universität Tsinghua den berühmten 100-Tage-Krieg, wo sich also die verfeindeten Fraktionen 100 Tage lang beschossen haben. Und dann hat Mao, um das zu beändern, einen unbewaffneten Arbeiterpropagandatrupp mit mehreren tausend Leuten auf dem Campus geschickt. Ja. Was haben die Studenten gemacht? Das Feuer auf die Arbeiter eröffnet, mehrere Tote, hunderte Verletzte. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wo dann Mao die ganzen berühmten Rebellenführer einlädt und sagt, also jetzt ist Schluss. Und infolgedessen werden eigentlich alle Universitäten in China von diesen Arbeiterpropagandatrupps besetzt, die dann die studentischen Massenorganisationen auflösen. Und nach 69 verschwinden dann viele von diesen berühmten Rebellen- und Rotgardistenführer der ersten Stunde auf dem Land. Ja, und diese Parole, die Arbeiterklasse muss die Führung bei allem haben, ist halt die Parole, wo die studentische Massenbewegung im Prinzip zerschlagen wird. Ja, ich befasse mich auch nicht immer so gerne mit diesen spekulativen Zahlen, wie viel Opfer es jetzt gegeben hat. Das sind ja immer so Totschlagargumente, die man oft hört. Aber es gibt doch einige Forschung jetzt und auch einige Zahlen, die von der Partei dann in den 80er Jahren selbst ermittelt worden sind. Ungefähr über 300.000 Leute sind aus den Städten deportiert worden, die einen schlechten Klassenhintergrund gehabt haben. Und diese bewaffneten Fraktionskämpfe sind besonders schlimm in der Provinz Guangxi, die an Vietnam anknüpft, über 80.000 Tote. Und was aber das Interessante eigentlich ist, die meisten Opfer gibt es nicht in dieser Spontanphase und gibt es auch nicht in dieser Bürgerkriegsphase, sondern dann, wo nachdem die Armee wieder die Ordnung hergestellt hat und dann mehrere Säuberungskampagnen von oben gestartet werden. Das kann man hier mal sehen. Das sind Statistiken, die beruhen auf den chinesischen Kreischroniken. Und ja, das war der Sommer 67 mit den ganzen bewaffneten Fraktionskämpfen, vielleicht 10.000 Tote. Und 68 ist die Ordnung, 69 wiederhergestellt. Und dann kommen halt diese Säuberungskampagnen, wo man also aufgrund der in China veröffentlichten Statistiken in den Kreisen nachrechnen kann. Es waren ungefähr dann 1 Million. Also einige Rebellen, die ich interviewt habe, haben dann vom grünen Terror gesprochen. Also den Terror, der nicht durch die Rotgardisten oder Rebellen veranstaltet wurde, sondern durch die Armeeführung selber. Und diese Kampagnen führen halt dazu, dass im Prinzip die Kulturrevolution als Massenbewegung dann beendet ist. Und Mao hatte ja am Anfang so ja, den Versuch gemacht, diese, sagen wir mal, ja, Probleme des Leninismus zu lösen, dass man eine Partei hat, die unter allen Bedingungen Führungsanspruch für sich reklamiert und einen hierarchischen Apparat, wo sowas wie ja revolutionäre Initiative von unten ja kaum noch mehr möglich ist. Und die Kulturrevolution war ja so ein Versuch, ja spontane Massenbewegung mit Partei zu verbinden, beziehungsweise durch die Bewegung die Partei neu auszurichten. Und dieser Versuch, kann man sagen, ist ja dann gescheitert, weil man baut dann die Partei wieder auf, wie sie vorher im Prinzip war, nach 1969, Anfang der 70er Jahre, Massenbewegungen, die sozusagen unabhängig agieren können, gibt es im Prinzip nicht mehr. Mao hat nach einer Antwort gesucht, durch welche Institution könnte man denn vielleicht diese Partei ersetzen? Dann hatte man halt diese Revolutionskomitees, die aber dann auch nach einigen Jahren auch sich von der Bürokratie, die man vorhatte, kaum unterschieden hat. Und am Ende ist es dann halt doch wieder die Antwort, die Partei. Ja. Und Mao hat das selber mal ganz schön ausgedrückt in einem Brief an seine Frau Jiang Qing, wo er sagt, in mir steckt etwas von einem Affen und etwas von einem Tiger. Und der Affe, das ist so der freche Rebell, das ist hier der Sun Wukong aus dem berühmten Roman Die Reise nach Westen. Und der Tiger ist in China der Repräsentant der Ordnung. Ja. Und Mao sagt, okay, von mir steckt was, sowohl Affe in Tiger und mir, aber der Tiger ist doch etwas stärker. Ja. Und am Ende war dann doch dieses Bedürfnis, die Ordnung aufrechtzuerhalten, die Partei zu retten, ja, größer als diese ganzen Sorgen, die man mit diesem System verbunden hatte, warum man die Kulturrevolution eigentlich gemacht hatte. Und diese Säuberung gegen die Linken starten, wie gesagt, schon 1968, die 69, die überall die Macht verlieren, außer in Shanghai. Und dann natürlich nach Maos Tod geht es dann nochmal in gesteigerter Form weiter. Dann gibt es ja 1981 diesen, kann man sagen, Schauprozess gegen die Viererbande hier zu sehen. Das war eigentlich die Linke innerhalb der Parteiführung, auch Maos Frau, die zu sehr hohen Haftstrafen alle verurteilt werden und nicht als Linksabweichler, sondern interessanterweise als Konterrevolutionäre. Und dann gibt es bis Mitte der 80er Jahre noch mehrere Kampagnen, wo man dann auch ja die einfachen Leute, die sich Rebellengruppen angeschlossen hatten, ja verfolgt und vor allen Dingen alle Rebellen, die es geschafft haben, in der Kulturrevolution in die Partei einzutreten, wieder aus der Partei heraussäubert. Und ja, die Zeitzeugen, die ich interviewt habe, die haben dann solche Lebensgeschichten, wie einer hat gesagt, ja, ich habe 6 Monate rebelliert, war 2 Jahre an der Macht und danach 15 Jahre verfolgt worden. Und manche haben nur ein paar Jahre gesessen, andere, denen man vorgeworfen hatte, also an diesen bewaffneten Kämpfen beteiligt zu sein oder auch für Tote verantwortlich zu sein, haben auch 15 Jahre oder länger gesessen. Einige wurden auch dann hingerichtet. Und man kann sagen, dass schon bei Maos Tod die Leute, die die Kulturrevolution noch weiter fortsetzen wollten, in der Partei und Bevölkerung in eine relativ kleine Minderheit waren und dann natürlich mit diesen Verfolgungskampagnen in den 80er Jahren verschwindet dann eigentlich sowas wie ja eine radikalere Linke in China als gesellschaftliche Kraft. Und erst ja seit den 90er Jahren gibt es dann sowas wie eine neue Linke, die sich aber hauptsächlich ja aus Akademikern und enttäuschten Liberalen der 80er Jahre besteht. Ja, wie viel Zeit? Ist eigentlich schon vorbei. Dann höre ich jetzt auch erst mal auf. Und ich habe sehr viele Bücher hier mit angeschleppt auf dem Büchertisch, die können die sich ja mal anschauen, dann muss ich die hoffentlich nicht wieder alle mitnehmen. Und wir können jetzt, glaube ich, direkt weitermachen. Und wir müssen, glaube ich, direkt das Mikrofon ein bisschen näher dran halten, oder wenn es hinten hinter den Boxen bleiben.